dir. Ich freue mich sehr, dass ich zum dritten Mal hier beim Frauenfrühstück eingeladen bin und schon viele auch vertraute Gesichter sehe, aber auch die neu sind. Natürlich freue ich mich darüber genauso. Ein paar Sätze zu mir als Person, bevor ich mit dem Vortrag starte. Ich heiße Cornelia Mack, ich bin 63 Jahre alt, seit 41 Jahren verheiratet und auch gerne verheiratet. Wir haben 4 erwachsene Kinder und einige Enkelkinder. Ich habe Sozialpädagogik studiert mit Schwerpunkt Psychiatrie. Ich habe meinen Beruf dann im Ehrenamt ausgeübt in mehrfacher Weise. Zum einen als Familienfrau und Mutter. Ich wollte unsere Kinder gerne selber prägen und gerne selber erziehen und auch ihre Entwicklung mitbekommen. Und deswegen habe ich mich entschieden, ganz erstmal für die Familie, für die Kinder da zu sein in den ersten Lebensjahren. Und als die Jüngste dann in den Kindergarten kam, das war vor 28 Jahren, da habe ich dann angefangen mit Vorträgen und Bücherschreiben und Beratungsarbeit. Aber ich habe meinen Beruf in einer anderen Weise auch noch im Ehrenamt ausgeübt, nämlich als Pfarrfrau. Mein Mann ist Pfarrer, jetzt im Ruhestand. Und da habe ich ganz vieles von dem, was mir eigentlich schon immer wichtig war, auch einsetzen und umsetzen können. Ich hatte schon als kleines Kind den Wunsch, mal Pfarrfrau werden zu können. Also ich hatte eine Patentante, die war Pfarrfrau. Das hat mich einfach so fasziniert. Und als ich 4, 5 Jahre alt war, habe ich zu ihr gesagt, du, wenn ich mal groß bin, will ich auch mal Pfarrfrau werden, so wie du. Da braucht man aber den richtigen Mann dafür, gell? Und als ich meinen Mann dann kennengelernt habe, war ich ganz begeistert davon, dass er Pfarrer werden wird und dass ich dann auch das so leben und gestalten kann. Und das war im Grunde genommen fast wie ein Halbtagsberuf, so wie ich das gemacht habe. Ich habe da sehr, sehr viel gemacht in der Gemeinde, Mitarbeiterschulung, Frauenfrühstück zum Beispiel begonnen oder andere Projekte und habe dann da ganz, ganz viel eingesetzt und umgesetzt. Und das hat mir sehr, sehr viel Freude gemacht. Ich habe eine Überschrift über meinem Leben und es hat auch wiederum zu tun mit dem Beruf von meinem Mann und von mir. Die Bibel ist das beste Psychologiebuch der Welt. Das steht sozusagen über allem, was ich sage oder was ich schreibe. Wenn Psychologen wieder was Neues entdecken, dann sage ich, ja, ja, das stimmt schon. Aber die Bibel weiß das schon ganz lange. Und die Bibel sagt es möglicherweise auch nochmal mit anderen Worten. Und vielleicht reicht es an manchen Stellen auch deutlich tiefer als das, was Psychologen sagen können. Ich sage zum Beispiel auch, Christus ist der beste Therapeut, den es gibt. Ich habe oft Menschen in meiner Beratung, die viele Therapien schon hinter sich haben und austherapiert sind oder therapiemüde geworden und irgendwie aber so spüren, irgendwas stimmt nicht in meinem Leben. Und wenn die dann ihr Leben, ihre Seele in einer tieferen Schicht vor Christus öffnen, dann machen sie diese Erfahrung, dass in ihrem Leben etwas heil werden kann, was so vorher vielleicht noch gar nie ans Licht gekommen ist und deswegen auch nicht wahr werden konnte. Und wenn es dann von Christus berührt wird, dann kriegt es den richtigen Stellenwert und kann auch heil werden, wo vielleicht ganz viel Verletzung und ganz viel Verwundung ist. Und das ist eine Erfahrung, die ich immer wieder mache und darüber freue ich mich. Und das ist für mich einfach was ganz Großartiges zu wissen und zu erleben, was für eine Macht Christus hat. Und wie er in die Tiefe unserer Seele hineinwirken kann und will. Er wird ja nicht umsonst in der Bibel auch als der Heiland bezeichnet. Das ist der, der das Heil bringt für alle Welt, aber auch für uns ganz persönlich und unser Leben auch darum ganz heil machen kann und will. Und davon spreche ich einfach auch sehr, sehr gerne. Das ist einer der größten Werte, die wir für unser Leben haben und entdecken können. Und ich hoffe, dass das heute im Vortrag auch ein bisschen deutlich wird. Dieser Vortrag ist insofern sehr spannend für mich auch immer, weil er ein sehr komplexes Thema hat. Wir haben das Thema Werte und ich möchte da 3 Schneisen schlagen in dem Vortrag. Ich möchte erstmal zu erklären, was ist überhaupt ein Wert, und dann möchte ich erklären, in welcher veränderten Zeit wir leben und wie sich das auf unsere Werte auswirkt. Also einiges über den Wertewandel und die Zeit sagen, in der wir jetzt sind. Die Zeit, die wir jetzt erleben, wird als sogenannte Postmoderne beschrieben. Was ist das überhaupt, die Postmoderne? Das möchte ich versuchen zu erklären. Und was bedeutet es denn für unser Leben, auch für unser Lebensgefühl, auch für manche Verunsicherung, die wir erleben? Und dann im dritten Teil, und das ist für mich der wichtigste Teil, was gibt uns denn die Bibel für Werte und was hilft uns, uns daran zu orientieren, da möchte ich einen Durchgang machen durch die 10 Gebote. Natürlich nur in Ausschnitten und mit einzelnen Blickrichtungen und einzelnen Schwerpunkten. Es ist ein sehr komplexes Thema und deswegen könnte es natürlich auch sein, dass Einzelne sagen, na da hätten wir jetzt aber noch mehr sagen können, natürlich, ganz klar. Also ich muss mich ein bisschen begrenzen in der Zeit, weil wir eine Stunde haben und wenn ich alles ganz ausführlich machen würde, dann bräuchten wir 2 oder 3 und das wäre dann auch nicht so gut. Deswegen werde ich manches auch nur kurz anreißen, aber es ist ja auch so gedacht, bei Frauenfrühstück und überhaupt Veranstaltungen, Vorträge dienen dazu, weiterzudenken und es für sich weiter zu überlegen, mit anderen weiter darüber zu sprechen, im Gespräch zu bleiben und dazu hat ja die Gemeinde hier auch viele Möglichkeiten, viele Angebote und dazu sollte es dann auch dienen, dass man da Gesprächsthemen hat, die man weiter fortführen kann. Erste Schneise, was sind überhaupt Werte? Man könnte es ganz einfach formulieren, meine Werte werden sichtbar durch das, was mir wertvoll ist oder was mein Leben wertvoll macht. Also hier gibt es die PowerPoint für die, die das mitlesen möchten, aber man kann es auch da lesen, das ist ganz hilfreich, man kann sich in 2 Richtungen orientieren. Ich glaube, da werdet ihr oder werden Sie alle zustimmen. Das, was mein Leben wertvoll macht oder mir wertvoll ist, ist ein Wert. Und an dem, was uns wertvoll ist, erkennt man ja oft auch unsere Werte, an dem, wie wir dann leben. Meine Werte prägen meine Einstellungen und meine Verhaltensmuster. Also an dem, wofür ich mich entscheide, wenn ich 2 oder 3 oder 5 Dinge zur Auswahl habe, wird schon sichtbar, wo mir etwas wertvoll ist und etwas anderes weniger wertvoll, auch klar. Also allein an dem, wie wir leben, sieht man schon auch, welche Werte uns wichtig sind. Sie werden geprägt durch das Umfeld, in dem wir groß geworden sind, durch die Gesellschaft, in der wir leben, auch die Familie, die uns geprägt hat, welche Werte waren in meiner Familie möglicherweise wichtig. Und kann sein, ich bin ja in einer Familie groß geworden, in der der oberste Wert war, möglichst viel Geld zu machen und möglichst reich zu sein, dann prägt das zunächst mal. Zum Glück kann jede Prägung auch verändert werden, das ist gut so, aber erstmal ist das eine Prägung. Es kann auch sein, ich bin in einer Familie groß geworden, wo der oberste Wert war, möglichst vielen Menschen Gutes zu tun oder vielleicht auch von Christus weiterzuerzählen. Das prägt dann auch und das ist dann ein hoher Wert. Die Gesellschaft, in der wir leben, prägt uns, keine Frage. Da könnten wir jetzt auch einen ganzen Vormittag drüber sprechen. Wir erleben jetzt gerade auch eine Vermischung von Gesellschaften und von Kulturen durch die Migrationswelle. Und da kommen natürlich auch Werte aus anderen Kulturen, anderen Gesellschaften und auch Verhaltensmuster aus anderen Gesellschaften zu uns. Und das ist etwas, was oft auch zu Missverständnissen führt. Wenn man zum Beispiel die arabische Kultur ein klein bisschen kennt, dann machen wir nur ein Beispiel. Wenn wir jemand hier einladen zum Kaffee, kommst du heute Nachmittag zu mir zum Kaffee oder in 3 Tagen, dann sage ich, oh ja, super, danke, da komme ich gerne. Machen Sie das gleiche Angebot, jemand, der aus einem arabischen Kulturkontext kommt, dann wird er als allererstes Nein sagen, weil das höflich ist. Und dann sagen Sie es nochmal, dann wird er wieder ablehnen, weil das höflich ist. Beim 3. Mal sagt er vielleicht ja oder beim 4. Mal. Und das ist ein Zeichen von Höflichkeit, wenn ich erstmal ablehne. Wenn wir dann hören von dem anderen, er will nicht und sagen, okay, er will nicht, ich lasse ihm seinen freien Willen, dann akzeptiere ich das so. Das wiederum wird der eingeladen worden ist von mir, aus dem arabischen Kontext, als unhöflich empfinden, weil ich nicht noch einmal eingeladen habe. Das ist nur ein ganz kleines Beispiel und so könnte man ganz viele Beispiele nennen. Es ist hilfreich, wenn man das ein bisschen weiß. Das sind einfach andere Werte und andere kulturelle Umgangsformen im Hintergrund. Man spricht im Grunde genommen von 3 verschiedenen Gesellschaften, die wir weltweit haben. Das ist die Schuldgesellschaft, das ist unsere, die westliche, die Schamgesellschaft oder Schamkultur, das ist die asiatische und die Angstkultur, das ist die, die mit animistischen Religionen einhergeht und auch die arabische. Ja, dann werden Werte natürlich auch geprägt durch Vertrauensbeziehungen. Wenn ich jemandem vertraue, dann übernehme ich dessen oder deren Werte eher, als wenn ich dem Menschen nicht vertrauen kann. Das ist doch auch logisch. Es war immer die Frage, wie geschieht Lernen, auch in einer Schule oder einer Akademie. Wenn ich diesem Mensch, der da vorne mir was beibringt, vertraue, dann übernehme ich seine Einstellung und Werte eher, als wenn ich ihm misstraue. Und dann werden unsere Werte natürlich geprägt durch Erfahrungen, Erlebnisse, einschneidende Ereignisse. Ich mache ein kleines, kurzes, persönliches Beispiel, das ich im letzten Vortrag auch schon erwähnt habe, deswegen mache ich das gar nicht ausführlich. Ich habe meinen Vater mit 19 Jahren verloren und von da an hat sich meine gesamte Werteorientierung komplett verändert. Weil mir klar wurde, wenn es um Werte geht oder auch um andere Dinge in meinem eigenen Leben, was wichtig ist in meinem Leben oder was wertvoll ist, das entscheidet sich an der Grenze des Todes. Wenn ich etwas habe, was über den Tod hinaus wertvoll ist, dann ist es ein Wert, den ich auch in meinem Heute und Hier umsetzen und einsetzen kann. Wenn dieser Wert aber Halt macht an der Grenze des Todes, sagen wir mal Reichtum, Karriere, Erfolg, Lust, Genuss, dann kann ich darauf kein Leben bauen, sondern ich brauche Werte, die über den Tod hinaus Bestand haben. Für mich war das damals sehr, sehr einschneidend und im Rückblick auch sehr, sehr wichtig, weil ich dadurch immer wieder herausgefordert worden bin, in meinem Leben über meine Werte nachzudenken, weil es gibt so viele Entscheidungen, die wir ständig treffen und daran wird ja deutlich, wohin orientiere ich mich oder was ist der Wert, der mich jetzt leitet. Und wenn ich Werte habe, die an der Grenze des Todes Halt haben, dann sind das vorläufige, vergängliche Werte, die mein Leben in keinster Weise irgendwie stabil machen. Und deswegen brauchen wir Werte, die darüber hinausreichen. Auch da wieder, wir brauchen Werte, in denen Christus die Mitte ist. Und wo er unser Leben dadurch auch stabil macht und uns darin dann auch Halt geben kann. Wir brauchen für ein wertvolles Leben letztendlich Jesus, ganz klar. Ich möchte jetzt einen Blick werfen auf den Wertewandel, beziehungsweise auf drei Wertephasen. Ich tue die gleich mal hier auf die Folie, damit man es nebenher sehen kann. Man spricht in der Werteforschung von drei Wertephasen, begonnen mit der Zeit nach dem Krieg oder vielleicht auch teilweise schon im Krieg, ist die sogenannte Prämoderne, die moderne und die postmoderne Werteorientierung. Wenn man jetzt rein grammatikalisch oder sprachlich das anschaut, ist klar, der Bezugspunkt ist die Moderne. Das eine Prä ist davor, vor der Moderne, und das Post heißt nach, ist nach der Moderne. Und da muss man jetzt aufpassen, da könnte es eine gewisse Begriffsverwirrung geben, denn der Begriff der Moderne ist sowohl in der Baugeschichte als auch in der Musik, als auch in der Philosophie und in der Kunst und in der Film und in der Architektur anders definiert oder auch anders verortet zeitlich als dieser Begriff. Nur damit wir hier nicht in Verwirrung kommen. Dieser Begriff der Moderne, der hier angeschrieben ist auf dieser Folie, bezieht sich auf die 68er. Die 68er sind sozusagen der sprachliche Bezugspunkt für diese Wertephasen. Also das, was vor den 68ern war, die Prämoderne, die 68er, die Moderne, und das, was dann danach war, die Postmoderne. Wir alle sind von diesen Werten, die hier angeschrieben sind, alle ein Stück weit geprägt. Es hat sich auch vermischt im Laufe unseres Lebens. Die Prämoderne, das ist die Zeit der Wirtschaftswunderphase gewesen, die Zeit nach dem Krieg, als Menschen sozusagen versucht haben, diese Schuld und diese Scham sozusagen abzuarbeiten, sag's jetzt mal ganz so platt, und mit Sparsamkeit, Disziplin, Gehorsam, Tradition, Moral, Treue, Fleiß, Dienen, Glaube, Frömmigkeit, Familie, Heimat, versucht haben, das Leben wieder irgendwie in den Griff zu kriegen. Und das war die Zeit, die natürlich noch ganz stark geprägt war vom verlorenen Krieg. Also meine Eltern sind Nachkriegskinder gewesen und ich ein Nachkriegskind. Und diese Werte haben uns natürlich bestimmt. Und zwar haben sie sich so geäußert, nimm dich selber nicht so wichtig, deine Bedürfnisse sind völlig egal, stell dich nicht so an. Hauptsache, du strengst dich an und Hauptsache, du leistest was und du bringst was. Das war so dieses vorherrschende Werteklima oder auch emotionale Klima. Du selber bist nicht wichtig. Und man hat es zum Beispiel gemerkt an folgenden Beispielen aus meinem Alltag. Ich sage das ganz ohne Vorwurf gegenüber meinen Eltern, denn die waren ja auch Kinder ihrer Zeit. Was auf dem Teller ist, wird leer gegessen. Also das kann gar nicht sein, dass man das Essen irgendwie zurückgeht. Verständlich, denn die hatten ja Hungersnöte erlebt und wussten, was Essen wert ist. Gar keine Frage. Aber die Konsequenz davon war ja die, dass zum Beispiel ein Sättigungsgefühl, das ist ja ein Körpergefühl, das man hat, nicht beachtet werden durfte. Das heißt, man durfte letztendlich gar nicht so sehr auf seine Gefühle und seine Bedürfnisse hören. Die wurden übergangen. Das war so damals. Oder auch beim Trinken. Also ein Glas Wasser am Tag reicht, mehr braucht der Mensch nicht. Ja? Nur so, da lachen wir heute drüber. Gell? Aber das war so diese Grundorientierung. Du als Mensch selber mit deinen Bedürfnissen kommst hier nicht wirklich vor. Hauptsache, du tust, was von dir erwartet wird und du ordnest dich unter und bist ein braver Bürger. Das ist jetzt sehr platt und sehr vereinfacht ausgedrückt, nur um es darzustellen. Und dann ist sozusagen durch die 68er eine Gegenbewegung entstanden. Die 68er, ich weiß nicht, wer sich erinnert, ich erinnere mich noch sehr gut daran. Es war eine eigentlich ziemlich schlimme Zeit, eine sehr aufwühlende Zeit, eine sehr aggressive Zeit. Da gab es dann so verschiedenste Schlagworte in den 68ern. Es war die Zeit der Studentenrevolutionen und auch der Revolten, die dann irgendwann auch weitergegangen sind in den RAF-Terror. Das war also die Folge davon. Da gab es so Parolen wie: Unter den Talaren sitzt der Muff von 1000 Jahren. Das haben die Studenten damals gesagt und haben die Talare der Professoren gemeint. Also es gibt ja noch in anderen Bereichen Talare, zum Beispiel bei den Richtern, also Gesetzgebung, Talare bzw. Roben oder bei den Pfarrern. Der Talar steht im Grunde genommen dafür, dass jemand im Namen einer anderen Autorität spricht. Das ist das Zeichen des Talars. Ich spreche nicht im eigenen Namen, sondern ich spreche im Namen der Gesetzgebung oder im Namen der allgemeingültigen Wahrheit bei den Professoren oder bei den Pfarrern. Ich spreche im Namen Gottes. Dafür steht der Talar. Und die Studenten haben sich dagegen verwehrt, weil sie damals schon sagten, wer weiß schon, was Wahrheit ist. Das muss man erst mal diskutieren. Das war so ein ganz großes Thema in der 68er. Wir müssen alles diskutieren. Und dann wurden die Professoren dafür angegriffen, dass sie Talare trugen. Die waren dann ganz schnell weg. Es gab aber noch sehr, sehr viele andere Stichworte, zum Beispiel Familie ist ein repressives Unterdrückungssystem, das nur kranke Persönlichkeiten hervorbringt. Das war auch ein Schlagwort der 68er. Und ich habe noch studiert in den Nachwehen der 68er und auch da war dieses Schlagwort oder dieses Zitat noch sehr, sehr üblich. Und ich hatte da schon ein schlechtes Gewissen manchmal, weil ich hatte Familie und ich hatte zuerst geheiratet und dann Kinder, war ja schon ganz konservativ. Und habe mich immer gefragt, bin ich denn jetzt Teil eines repressiven Unterdrückungssystems? Es wurde ja sozusagen wissenschaftlich verbreitet als These, dass das richtig ist, dass Familie eigentlich abgeschafft gehört. Oder Eigentum ist Diebstahl. Auch das war ein Schlagwort der 68er. Alle Menschen, die irgendwie was besitzen, sind eigentlich schon von vornherein schlecht. Auch das war Thema der 68er. Und dann die Kommune 1, freie Sexualität, falls ihr euch erinnert. Wer zweimal mit derselben pennt, gehört schon zum Establishment. Auch das war ein großes Thema der 18. Wir lachen da heute drüber, aber es war eigentlich gar nicht wirklich witzig. Auch mein Bauch gehört mir, war ein großes Thema. Also die Aufforderung, den Paragraph 218 abzuschaffen. Und dann die Kinderläden. Da hat man die Summerhill-Pädagogik, ich weiß nicht, ob sich jemand erinnert, die an 1900 irgendwas entstanden ist, hat man sozusagen wieder neu zum Leben erweckt. Und propagiert, wie wichtig das ist, dass der Mensch ohne Repressalien und ohne Unterdrückung erzogen wird. Genau das Gegenteil zu dem, was davor war, in der Prämoderne. Und dann hat man Kinderläden eingerichtet und hatte die Idee, man überlässt die Kinder ganz sich selbst. Und hat gehofft oder gedacht, das war die Ideologie, die dahinter steckte, dass wenn man den Menschen in keinerlei Repressalien aussetzt und in keinerlei Weise irgendeine Form von Gehorsam oder Unterwerfung von ihm fordert, dass sich dann das Gute im Menschen entfalten wird und dass wir endlich die ideale menschliche Gesellschaft auf diese Weise zustande bringen. Das war der Gedanke dahinter. Das Ergebnis war ein anderes. Wir hatten am Schluss lauter aggressive, tyrannische Kinder, die überhaupt nicht mehr gelernt hatten, Einfühlsamkeit zu üben oder auch sich einzuordnen oder ein Stück weit auch unterzuordnen oder zu gehorchen. Die 68er waren eine relativ schwierige Zeit, wie gesagt auch emotional sehr aggressiv, auch der öffentliche Umgangsstil. Und es war auch so, man konnte mit einem Antrag zur Geschäftsordnung jede Versammlung lahmlegen. Ja, wenn man sich getroffen hatte zu irgendwas, um irgendwas zu entscheiden, dann kam jemand, hat beide Hände hochgehalten und gesagt, Antrag zur Geschäftsordnung. Und dieser Antrag zur Geschäftsordnung hatte immer Vorrang. Und dann hat der Antragsteller vielleicht gesagt, ich stelle jetzt zur Diskussion, ob wir diese Tagesordnung so akzeptieren. Und dann wurde erst darüber diskutiert und damit war eigentlich die Versammlung futsch, weil man hat dann eben stundenlang darüber diskutiert. Ich kannte das auch noch aus meinem Studium heraus, da war es dann oft so, da hat man keinen Antrag zur Geschäftsordnung gestellt, aber man hat dann gesagt, ich muss jetzt erst über meine Seminarängste diskutieren, bevor ich mich diesem Thema stelle. Und wir diskutieren jetzt über die Seminarängste, die wir haben. Es hat nicht wirklich so viel Spaß gemacht, ja, auf die Weise zu studieren. Deswegen habe ich mich damals für Psychiatrie entschieden, weil da war es nicht so. Bei den Pädagogen war es viel schlimmer als bei den Medizinern und da konnte man wenigstens richtig studieren. Das ging dann über in die Postmoderne. Wir hatten da dann die 80er Jahre mit der Wellnesswelle, Esoterik kam hoch, New Age, Softwelle. So, das immer so, gibt ja immer so Gegenbewegungen dann in der Gesellschaft, dass dann genau das andere, was vorher überhaupt nicht möglich war, dann gemacht wird. Und wir sind jetzt in der sogenannten Postmoderne angekommen und die Postmoderne hat nochmal ein ganz besonderes Kennzeichen darin, dass sie auch ganz eng verknüpft ist mit dem Internet und der Digitalisierung unserer Welt. Deswegen möchte ich mal als erstes die Frage stellen, wer sind wir denn eigentlich? Sind wir denn Digital Native oder sind wir Digital Immigrant? Das ist ein stehender Begriff in der Soziologie. Die Digital Natives, die digitalen Eingeborenen, und das andere sind die Einwanderer in die digitale Welt, die digitalen Eingeborenen sind alle die, die 30, 35 und jünger sind. Das sind die sogenannten Digital Natives. Das sind die, die aufgewachsen sind mit Bildschirmen. Unsere Enkel sowieso, wenn ich das so beobachte, auch wir Großeltern haben solche Bildschirmchen, wo wir immer wieder mal reingucken oder auch größere, auch die Eltern natürlich. Die Kinder erleben die Erwachsenen mit so einem Ding. Es gehört irgendwie ganz fest zum Leben dazu. Ja? So, ohne das geht es ja irgendwie auch gar nicht. Und diese Globalisierung und diese Digitalisierung unserer Welt, ich frage Sie mal, wann hatten die angefangen? Was denken Sie denn? Eigentlich ein bisschen später. Wir hatten schon Computer in den 90er Jahren, klar, auch Ende der 80er schon. Aber dass wir Internet haben, ist erst ungefähr im Jahrtausendwechsel passiert. Ich weiß es deswegen so genau, weil eine unserer Töchter mir das erzählt hat, ihre allererste E-Mail von einem Verehrer hat sie zur Jahrtausendwende bekommen. Und das war so der Beginn, wo man auch jetzt nicht nur geschäftsmäßig sich mal eine E-Mail geschickt hat, sondern wirklich auch persönlich mit E-Mails und Internet kommuniziert hat. Am Anfang hat man das Internet ja kaum nutzen können, weil gar nicht viel drin war, sozusagen bei Google. Ja, aber das hat sich ja alles dann ganz rasant entwickelt. Und das prägt unser öffentliches Leben, unser persönliches Leben ganz, ganz stark, indem wir jetzt dadurch, dass wir dieses Internet haben, in einer ganzen globalen Vernetzung unterwegs sind, einer globalen Komplexität. Das, was in anderen Erdteilen der Welt passiert, das beeinträchtigt oder beeinflusst uns viel, viel stärker, als das früher der Fall war. Ich weiß es noch sehr gut, wie dieses Atomkraftunglück in Japan, Fukushima, wissen wir alle noch, wie das natürlich die Landtagswahl in Baden-Württemberg damals ganz stark beeinflusst hat. Ja, also das ist nur ein kleines Beispiel, so könnte man viele Beispiele nennen, wie wir global vernetzt sind und die ganze Wirtschaft, die Weltwirtschaft auch global vernetzt ist durch das Internet und dass das unser ganzes Leben total verändert hat und auch total bestimmt. Sodass wir in diesem Gefühl unterwegs sind, vernetzt zu sein eigentlich mit der ganzen Welt. Das heißt auch, wir haben eine Beschleunigung unserer Kommunikation, wenn man sich das überlegt. Wir hatten früher noch so Telefonzellen. Erinnern Sie sich noch? Was auch das, eine Telefonzelle, ja? Ich weiß heute ja kaum noch jemand. Ein Handy gab es nicht. Heute haben wir Handys. Wir können, wo immer wir wollen, mal kurz jemand anrufen oder mal kurz reingucken oder so. Die Informationsübermittlung hat sich um das 400.000-fache beschleunigt. Ich erkläre es mal an einer kleinen Begebenheit. Als ich Schülerin war, hatte ich ein Hobby und das lautete Brieffreundschaften in aller Welt. Ich habe da Brieffreunde gehabt in Indonesien und in Südamerika und in Japan und in Russland und habe dann auf die Weise gelernt, auf Englisch zu formulieren und zu schreiben. Das war ein tolles Hobby. Und ich wusste genau, wenn ich jetzt einen Brief schreibe, dann dauert es 3-4 Wochen, bis der ankommt und dann muss der Mensch erst reagieren und dann dauert es wieder so lange und dann habe ich die Antwort. Dieses Hobby gibt es heute nicht mehr, weil wir mit E-Mail innerhalb von Sekundenbruchteilen auf der ganzen Welt angekommen sein können. Und das bedeutet, dass die Geschwindigkeit der Informationsübermittlung sich rasant beschleunigt hat und nicht aber die Geschwindigkeit, mit der wir darauf reagieren können. Wir haben uns da nicht 400.000-fach beschleunigt, sondern wir müssen erst immer noch nachdenken und formulieren. Und natürlich hat man dann oft so das Gefühl, unter Zeitdruck zu sein, das schnell machen zu müssen. Das ist ein Grund, warum so viele Fehler in den E-Mails drin sind. Wir haben in ganz vielen Bereichen diese Beschleunigung. Ich bin früher für meine Bücher zur Recherche oft noch in Buchhandlungen gegangen und Bibliotheken gegangen. Das mache ich heute natürlich auch bei Google. Ob das so immer so das Richtige ist, was ich dafür finde, ist die andere Frage. Oder die Fahrkarten habe ich früher noch am Schalter gekauft. Das mache ich heute auch im Internet. Geht natürlich auch schneller. Ganz klar. Aber was die Konsequenz davon ist, wir sind ja eigentlich, oder viele, dauernd online. Und ich könnte ja, wenn ich jetzt wollte, mal so kurz gucken, was es bei NTV an neuen Nachrichten gibt. Interessiert Sie das? Das lassen wir jetzt mal. Aber möglich wäre es. Ich könnte hier jetzt mal kurz nachgucken. Ja? Das heißt, ich bin immer so beides, so anwesend, abwesend. Interessanterweise gab es vor 3 Wochen oder 4 in Berlin eine Demonstration, die von Kindern mit Unterstützung der Eltern organisiert wurde. Und diese Demo hatte das Thema: Wir Kinder protestieren dagegen, dass unsere Eltern immer aufs Handy schauen, ob es im Spielplatz ist oder zu Hause am Esstisch. Immer sind die mit dem Handy beschäftigt und dagegen protestieren wir. Interessant, oder? Und ganz gut auch. Und noch eine kleine Bemerkung dazu für alle, die intensive Handynutzer sind. Die Neurobiologen haben herausgefunden, dass Flow ist so ein Glücksgefühl, ja, wenn ich mich so ganz intensiv mit was beschäftige, dann gerate ich irgendwann in einen Flow, da vergesse ich Raum und Zeit und dann bin ich ganz bei dieser Sache und so. Und irgendwann tauche ich wieder auf und denke, wow, was, ich bin ja auch noch hier und wie viel Zeit ist eigentlich vergangen und so. Flow entsteht in der Regel nach 15 bis 20 Minuten etwa. Wer ständig auf sein Handy schaut, unterbricht den Vorgang, ins Flow zu kommen. Er erlebt kein Flow mehr. Also das fand ich total interessant, nur so als kleiner Nebenhinweis. Diese Vernetzung und diese dauernde Online-Präsenz führt natürlich auch zur Vergleichzeitigung und zum Multitasking. Ich nehme jetzt mal wieder das Handy. Ich mache vieles nebeneinander her. Also während ich jetzt hier rede, oder wenn ich in der Schlange stehe, mal gucken, ich mache das auch so, wenn ich in der Schlange stehe, gucke mal meine E-Mails an oder nehme aber die Leute um mich herum dann oft gar nicht mehr so wahr. Dieses Multitasking, dass wir ganz vieles gleichzeitig machen müssen oft, weil es oft zeitlich sonst gar nicht mehr reicht und natürlich auch einen ziemlichen Stress macht. Man merkt dieses Multitasking oder diese Vergleichzeitigung auch bei bestimmten Fernsehsendern. Da läuft ein Spielfilm und dann läuft unten so ein Band mit Breaking News und dann kommt der DAX und die Börse und das Wetter und so. Dann bin ich immer nebenher auch noch mit informiert. Das führt aber dann auch zu Multi-Optionsstress. Diese vielen Möglichkeiten machen ja Stress. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Ich bin neulich mal einkaufen gegangen und wollte einfach ein ganz normales Shampoo kaufen. Ganz normales Shampoo, einfach nur ein Shampoo. Und habe es nicht gefunden, weil das alles spezifiziert war. Und dann habe ich die Verkäuferin gefragt, haben Sie auch ein ganz einfaches, ganz normales Shampoo? Sagt sie, nee, also nur für Dauergewählt oder gesträhnt oder gefärbt oder fettig oder trocken, aber so ein normales gibt es nicht. Oder anderes Beispiel, ich wollte ein kaltgeschlagenes Olivenöl kaufen, stand vor 50 zur Auswahl. Da habe ich gesagt, jetzt müsste ich eigentlich alles lesen, was da so auf dieser Flasche draufsteht, war jeder, und die Zeit habe ich nicht, nehme ich halt irgendeins. Aber, und das ist es ja genau, das führt dann zur sogenannten Versäumnisangst. Habe ich mich denn jetzt richtig entschieden? Ich habe mich ja gleichzeitig gegen so viel anderes entschieden. War das jetzt richtig oder war es falsch? Eine Umfrage unter amerikanischen Jugendlichen ergab, dass sie sagen, zum Jahrtausendwechsel übrigens, sie würden unter Too Muchness leiden, zu Vielheit. Sie hätten zu viel an Möglichkeiten, zu viel Hobbys, zu viel Konsum, zu viel Lernen und ihre Eltern hätten es früher deutlich besser gehabt. Interessant, diese Aussage. Ich will jetzt nicht sagen, dass die Multi-Optionsgesellschaft nur schlecht ist, bei den Berufen merken wir es auch, wir haben eine Vielzahl an Möglichkeiten, auch eine spezielle Nische zu finden, hat ja auch seine Vorteile, aber natürlich schwingt immer auch die Versäumnisangst mit. Und dann leben wir in einer allzeitbereit, 24-7 oder Non-Stop-Gesellschaft. Wir haben fließende Arbeitszeiten, wir sind international vernetzt, was wiederum auf die Arbeitszeit sich auswirkt. Es gibt Teams, die arbeiten mitten in der Nacht, um mit den Menschen in den USA zusammenzuarbeiten, oder sie stehen ganz, ganz früh auf, um mit den Menschen in Asien sich zu vernetzen und mit denen zu arbeiten. Und auch sonst haben wir oft gar keine Begrenzungen mehr, keine Ladenöffnungszeiten stehen zur Diskussion. Sendeschluss bei Radio oder Fernsehen gibt es auch nicht mehr. Also früher, als ich Jugendliche war, ich bin ohne Fernseher aufgewachsen, aber als ich dann so um die 10 war, gab es einen Fernseher. Und da war es ja dann so, dass nachts um 11, glaube ich, kam so ein Zeichen, so ein rundes Zeichen mit so Kästchen, schwarz-weiß-grau. Und dann kam Bing! Und alle, die eingeschlafen waren, waren wieder wach. Und dann sagt, jetzt kann es ins Bett gehen, kommt nichts mehr. Es gab ja auch nur 2 Sender. Krass, oder? Das haben wir heute nicht mehr. Sie können die ganze Nacht vorm Fernseher oder vorm Radio verbringen. Das ist überhaupt gar kein Thema. 2 Dinge will ich noch ganz kurz erwähnen und gar nicht groß ausführen. Identitätsfindung findet heute für viele und auch Gemeinschaftserlebnis in sozialen Netzwerken statt und nicht mehr im Realen. Viele Menschen haben keine Begegnung mehr mit normalen Menschen, sondern schaffen sich eine Identität. Bei Facebook kann man sich auch mehrere schaffen. Mal bin ich den, mal bin ich der. Und auch Gemeinschaftserlebnis und auch Bewertung, meine persönliche Bewertung, hängt für viele ganz stark von dem ab, wie viele Likes sie haben und wie gut sie gefunden werden im Internet. Und das Letzte, das will ich auch jetzt nicht weiter ausführen, aber das wird uns noch sehr beschäftigen, das Thema künstliche Intelligenz und Robotik. Was macht das mit uns Menschen? Ein paar Folgen möchte ich nennen, bevor ich dann frage, und welche Werte brauchen wir denn eigentlich? Es führt zu einer immer höheren Flexibilität und Unverbindlichkeit. Ich weiß nicht, wie es Ihnen gegangen ist beim Hierherkommen. Also inzwischen ist es ja schon so, dass Reiseveranstalter mit Frühbucherrabatten werben, damit sie eine gewisse Planungssicherheit haben und manche auch eine Anmeldegebühr zum Beispiel verlangen. Soweit sind wir hier noch nicht, aber es gibt manche, die machen das, weil sie sonst auf ihren Kosten sitzen bleiben. Also das prägt natürlich unser Leben ganz, ganz stark, dass wir immer kurzfristiger entscheiden, was wir tun werden. Ja? Und das auch noch zu einer gewissen Unverbindlichkeit führt und natürlich auch zu einem Leben in Episoden und Projekten. Ich möchte mal noch ein kleines Beispiel dazu erzählen. Ein befreundeter Pfarrer von uns hat uns folgende Geschichte erzählt. Es kam ein Paar zu ihm, das wollte das Kind taufen lassen, und sie waren aber nicht verheiratet. Und dann fragte der Pfarrer, ob sie denn nicht auch heiraten wollen, dass man Taufe und Trauung miteinander als schönes Fest gestaltet. Und dann sagte der Mann zu dem Pfarrer, ja, er wisse noch nicht so richtig, ob dies die richtige Frau für ihn ist. Das könnte ja sein, es kommt noch was Besseres. Wir lachen da jetzt drüber. Aber dieses Denken wird uns ja sozusagen eingepflanzt durchs Internet. Entscheide dich nicht zu früh, es könnte noch was Besseres kommen. Erst im letzten Moment zugreifen. Und das müssen wir uns gut überlegen, ob wir das so für uns persönlich auch leben wollen. Da komme ich nachher natürlich ausführlich drauf. Arbeitsprozesse müssen auch neu gedacht werden. Früher hatte man den statischen Arbeitsplatz, das ist mein Schreibtisch, das sind meine Ordner, meine Akten, meine Schreibmaschine vielleicht noch, mein Telefon, und da arbeite ich. Heute haben in vielen Firmen gibt es Laptops, das ist der Arbeitsplatz, und da kann ich arbeiten, wo immer ich will. Ich kann das zu Hause machen, im Bett, ich kann ins Café gehen und da arbeiten. Und das ändert ganz, ganz viel, dass wir nicht mehr so sehr vom Arbeitsplatz, sondern vielmehr vom Arbeitsprojekt ausgehen oder vom Prozess ausgehen. Wir leben in Episoden und Projekten. Als ich junge Pfarrfrau war, war es in fast jeder Gemeinde so, dass es mindestens 1, 2 oder 3 Frauenkreise gab. Verschiedene Altersgruppierungen. Und die haben sich jeden Monat oder manchmal 2-mal im Monat getroffen und das über Jahre hinweg. Das gibt es heute fast gar nicht mehr. Sondern heute gibt es Projekte, also ein Chor, wo man immer mitsingt, wo man Mitglied ist über Jahre. Ja, ein Projektchor mache ich schon mit, aber für Jahre mich verpflichten. als Gemeinderat mich zur Verfügung stellen, was weiß ich denn, was ich in 5 Jahren mache, kann ich doch jetzt nicht machen. Das ändert unsere Entscheidungsfindung sehr, sehr stark, dieses Leben in Episoden und in Projekten, und führt dann auch zu einer globalisierten Toleranz und einem Wertemix. Weil wir so global vernetzt sind, schwappt natürlich auch ganz, ganz vieles in unser Leben hinein aus anderen Religionen, aus anderen Kulturen. Und dann ist es schon so, dass manche sagen, probiere mal ein bisschen buddhistische Meditation aus und mal ein bisschen kabbalistische Mystik aus und mal ein bisschen esoterische Rückführungstherapien, könnte ja was helfen oder so. Und das ist etwas, was das Leben heute von vielen Menschen ausmacht, dass sie von überall irgendwas mitnehmen, was angeblich irgendwie hilft und wirkt. Und dann so Toleranz, jeder muss ja selber wissen, wie er lebt, ja. Aber andererseits gleichzeitig genau das zu den Widersprüchen und Paradoxien führt, in denen wir leben, dass man einerseits sehr tolerant ist und andererseits dann aber gar nicht. Wir erleben heute auch ganz viel Intoleranz in unserer Gesellschaft. Sobald Menschen sich outen für irgendein Thema oder für irgendetwas, wofür sie stehen, werden sie oft schon dafür sehr stark angegriffen. Also wir leben da in einer sehr, sehr aufwühlenden und auch manchmal sehr verunsichernden Zeit. Viele Menschen haben ein Gefühl von Überforderung und sehnen sich nach Ausgleich. Und das ist auch ein Stück weit die Aufgabe von Gemeinden, Menschen da auch Hilfestellung zu bieten, dass Ausgleich stattfinden kann und dass Orientierung stattfinden kann. Und viele Menschen erleben auch Überdruss als Folge des Überflusses. Dass sie dann irgendwie so das Gefühl haben, ich weiß eigentlich gar nicht mehr, wo es lang geht oder weiß gar nicht mehr, was richtig und wichtig ist. Ich kenne einen jungen Mann, der hat mir das erzählt, der war so in den 30ern. Er war so verzweifelt von dieser Welt, wo er sich nicht mehr ausgekannt hat, dass er kurz davor war, sich das Leben zu nehmen. Und dann hat er durch eine Begegnung mit anderen Christen Jesus Christus kennengelernt und hat ihn in sein Leben eingeladen. Und er hat es erst vor kurzem nochmal zu mir gesagt. Und seitdem hat er einen Frieden in seinem Herzen, den er so vorher nie kannte, weil alles an ihm gezerrt hat und alles in ihm innerlich zerrissen war. Und das ist ja ein Kennzeichen von Christus, dass er Friede mitbringt, dass er Friede ins Herz bringt. Und wo Christus ist, ist Friede, kein Unfriede. Ganz kurz noch, das will ich nur ganz kurz erwähnen, es passt zu deiner Grafik, die du vorhin gezeigt hast, der Werteindex-Ranking 2018, Trendbüro, ist immer ganz interessant, da steht Natur, Gesundheit und Familie ganz oben, rechts. Und das hat eine Aufwärtskurve erlebt in letzter Zeit. Interessanterweise auch das Thema Sicherheit, das ist ja keine Frage. Und das noch als Ergänzung dazu, womit beschäftigen sich Leute in ihrer Freizeit? Der Unterschied zwischen 2013 und 2018. 75% mehr beschäftigen sich mit dem Smartphone, also gar nicht nur nicht telefonieren, sondern einfach reingucken oder ein Spiel machen oder so. 53% mehr Internet nutzen oder surfen. Social Media plus 53% und E-Mails plus 11%. Und jetzt gucken wir uns das andere mal an. Mit Kindern spielen, mit Enkeln, Großeltern treffen, mit Freunden zu Hause treffen, eingeladen werden. Das ist rasant runtergegangen. Und das ist schon bedenklich, ja. Ja, was brauchen wir? Wir brauchen natürlich die Klärung unserer eigenen Werte. Da werde ich jetzt im dritten Teil ausführlich drauf eingehen. Und wichtig ist, dass wir Lebensqualität nicht mit Lebensstandard verwechseln. Das ist bei vielen Menschen ein Thema. Und dass wir Vertrauensbeziehungen für uns schaffen oder suchen und gestalten. Dass wir selber auch verlässlich sind, dass wir Verantwortung übernehmen und dass wir persönlich gute Netzwerke in unserem Leben haben. Die ganzen Zukunftsforscher sagen, das ist das Allerwichtigste, dass Menschen persönlich gut vernetzt sind. Und was für eine Chance, wenn man eine Gemeinde hat wie diese hier, wo man solche sozialen Kontakte pflegen kann und gut vernetzt ist und auch gehalten wird in schweren Zeiten. Denn das brauchen wir doch. Was ist denn, wenn es mir schlecht geht, wenn ich in Krisen komme? Wer interessiert sich dann auch für mich? Wenn ich jetzt nicht mehr so der tolle, moderne Performer bin, sondern wenn ich abstürze, persönlich, sozial, finanziell, gesundheitlich, kann auch alles mal passieren. Was ist dann? Wer trägt mich dann noch? Ich mache das ja immer so, wenn ich ein Thema bearbeite, versuche ich immer auch sehr wissenschaftlich zu machen. Hoffentlich war das jetzt trotzdem verständlich. Frage ich mich immer, und was sagt die Bibel da dazu? Was gibt die Bibel für Antworten und Hilfestellungen? Und bei diesem Thema haben wir natürlich hervorragende Hilfestellungen in der Bibel. Da könnte man jetzt ganz vieles nennen. Und ich bin dann bei den 10 Geboten gelandet, weil die 10 Gebote eigentlich so ein Wertekodex sind für unser persönliches Leben, wo alles beinhaltet ist, was unser Leben eigentlich auch ausmacht. Und da möchte ich 2 Vorbemerkungen machen, oder 3. Die 10 Gebote werden oft missverstanden als Verbote. Das sind sie aber nicht, sondern sie sind Gebote. Sie sind Ermöglichungen zum Leben oder wie ein Geländer, das einem Halt gibt. Ja, ein Geländer, hier gibt es jetzt keins, wenn eins da wäre, könnte ich es demonstrieren. Das hilft mir beim Rauf- und Runterlaufen. Ich kann das noch ganz gut, aber es kann sein, in 5 Jahren oder in 3 Jahren kann ich das nicht mehr. Es gibt mir Halt und es hilft mir auch, dass ich nicht abstürze. Und es zeigt mir auch die Richtung, in die ich gehen werde oder soll. Und das ist so, in dem Sinn sind die 10 Gebote gemeint. Ein 2. Hinweis, das 2. Gebot hat man ganz früh weggelassen. Das kann ich nachher, wenn ich Zeit habe, noch kurz erklären, warum. Das heißt, du sollst dir kein Bildnis machen. Und dann hat man nur noch 9 gehabt. Das ist aber blöd, wenn es 10 Gebote sind und ich habe das 9. Also hat man gesagt, machen wir aus dem 10. 2. Du sollst ihn nicht lassen gelüsten, dann ist das nächste Haus. Und du sollst ihn nicht lassen gelüsten, dann ist das nächste Weib, Knecht, Rind, Esel, noch mal. Mag noch alles, was dein Nächster hat. Ich habe mich immer gefragt im Konfirmandenunterricht, wieso das 9. und 10. eigentlich das gleiche Thema sind. Heute weiß ich das. Also das 9. und 10. sind das 10. Und ich werde mich jetzt bei meiner Ausführung natürlich auf die biblische Zählung berufen und lasse das 2. Gebot nicht weg. Ich finde es auch ein ganz wichtiges Gebot. Nur, dass Sie das wissen, falls Sie jetzt in Ihrer Zählung durcheinander kommen sollten, woran das liegt, dass Sie das wissen. Und dann noch eine weitere Vorbemerkung. Das erste Verhältnis, also die 10 Gebote wurden ja, erste Tafel wollte ich sagen, die 10 Gebote wurden Mose auf 2 Tafeln übergeben. Die erste Tafel bezieht sich auf das Verhältnis zwischen Gott und Mensch, klärt die Gottesbeziehung. Und das zweite bezieht sich auf das Verhältnis zwischen Mensch und Mensch. Das beginnt mit dem 6. Gebot, du sollst nicht töten. Der Schutz des menschlichen Lebens, für das menschliche Miteinander als oberster Wert. Und das ist für die Ausführung nachher nochmal ganz wichtig, dass wir hier 2 verschiedene Charaktere haben. Wer das nachlesen möchte, in der Bibel wird auch feststellen, dass die ersten 5 Gebote eine ausführliche Begründung haben und einen anderen Charakter wie die 2, die ganz kurz sind. Und ich gehe jetzt mal durch die Gebote, bei manchen bleibe ich ein bisschen länger und bei manchen gehe ich schnell durch. Das 1. Gebot, ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Das bedeutet, Gott stellt sich hier als die oberste Priorität oder die oberste Bezugsperson für unser Leben dar. Er ist der, vor dem letztendlich sich auch einmal alles verantworten wird und auf den mein Leben bezogen sein soll. Und er sagt hier, ich bin dein Gott. Das heißt, Gott selber stellt sich vor als jemand, der Interesse an mir persönlich hat. Das ist es, was mich wertvoll macht, dass der allmächtige, lebendige Gott mit mir in Beziehung treten möchte. Dass er mir zuspricht, ich bin dein Gott. Ich weiß, was du im Tiefsten brauchst, wo du auch du dich zutiefst sehnst. Und ich weiß auch, wo du zutiefst verwundet bist und verletzt bist. Und ich weiß auch, wo du Lasten trägst, die du nicht tragen müsstest. Ich weiß, wo du schuldig geworden bist, du darfst du loswerden. Ich weiß, wo du Trost brauchst und ich kann ihn dir geben. Und ich weiß, wo du Frieden brauchst und Freiheit. Und das möchte und kann ich dir geben. Das heißt, er ist sozusagen wie die Klammer um unser ganzes Leben und sagt, ich weiß um dich und ich habe dich geschaffen und ich liebe dich und gebe dir Würde und Wert und ich möchte, dass du dein Leben unter dieser Wertschätzung, die ich dir gebe, gestaltest und dass du in der Beziehung zu mir dein Leben lebst. Eine ganz wunderbare Überschrift eigentlich auch über den ganzen Geboten, die dann folgen werden. Das 2., das weggelassen wurde, du sollst dir kein eigenes Bildnis von Gott machen und es anbeten. Man hat es aus verschiedenen Gründen weggelassen. Man hat zum einen gesagt, Gott hat sich doch in Christus ein Bild gegeben. Christus ist das Bild des lebendigen Gottes, steht auch so in der Bibel. Und es gab einen weiteren Grund, man hatte natürlich auch bildhafte Darstellungen von Gott, von biblischen Geschichten, von Jesus. Und das war auch wichtig damals, denn in den ersten Jahrhunderten des Christentums gab es viele Menschen, die nicht lesen und schreiben konnten. Und die brauchten Bilder, um zu verstehen. Bis hin zu Bildbroten, die man im Advent hat, wo biblische Szenen dargestellt waren ursprünglich, aber auch Malerei, Skulpturen, Bilder zur Darstellung. Was war das mit diesem Jesus? Und das war einer der Gründe, warum man gesagt hat, wir brauchen dieses zweite Gebot nicht mehr. Wir machen uns Bilder, um darzustellen und Menschen zum Glauben damit zu verhelfen. Wenn man das Gebot aber genau anschaut, meint es ja was anderes. Es wehrt sich jetzt zunächst mal gar nicht so sehr gegen die bildhafte Darstellung an sich, sondern dagegen, so ist es ja auch formuliert, du sollst dir kein Bildnis von Gott machen und es anbeten. Es geht darum, dass man Dinge, Gegenstände vergöttert oder irgendwie Gott darstellt und sagt, das bete ich jetzt an, das ist jetzt wie ein Götze dann. Ja, so wie das goldene Kalb, das der Aaron gemacht hat, weil der Mose verschwunden war in dem Zusammenhang, als er die Gebote empfangen hat, haben die Leute gesagt, wir brauchen jetzt einen Gott zum Anbeten, haben sie ein goldenes Kalb gegossen und sagen, das ist unser Gott, den beten wir jetzt an, dann haben wir was Handfestes zum Hinlangen. Und dagegen verwehrt sich das Gebot. Ich kann nicht göttliche Macht oder Wirkung an irgendwelche Gegenstände binden. Und das erlebt man ja immer wieder, dass Menschen meinen, sozusagen durch sich fixieren auf Gegenstände oder Steine, Heilsteine oder Horoskope oder Mondkalender, zu sagen, das ist jetzt das, was mir Halt und Wegweisung gibt. Und wenn ich das so und so mache, an dem und dem Tag das und das mache, dann wird es mir gut gehen. Und das ist das, wogegen das Gebot sich verwehrt. Nicht irgendwelche Menschen oder Dinge vergöttern und sein Herz daran hängen und ihnen göttliche Macht oder Wirkung zuschreiben. Wir wohnen in der Nähe von der Messe Stuttgart, oben beim Flughafen. Da fährt auch die S-Bahn und hat da eine Haltestation. Und wenn ich nach Stuttgart fahre, dann sitze ich da oft in der S-Bahn. Und da stieg eines Tages, als Mineralienmesse war, ein Paar ein, setzte sich in so ein Viererabteil, wo ich auch saß. Und dann packte die Frau aus. Also auf der Mineralienmesse, da kann man ganz unterschiedliches sehen und erleben, aber unter anderem gibt es da eben auch so esoterische Stände. Und dann packte sie so ihre Steine aus und dann sagt sie so, den Stein, also den brauche ich dann, wenn ich Kopfschmerzen habe, den lege ich mir dann da oben hin. Und den nehme ich dann auf den Bauch, wenn ich wieder mal so innere Spannungen habe und so. Genau dagegen verwehrt sich dieses Gebot, dass wir nicht Dingen göttliche Wirkung und Macht zuschreiben. Oder auch Menschen, auch wir können auch Menschen vergöttern. Das kann sein, dass wir uns Menschen unterwerfen, dass wir alles anderen Menschen zuliebe tun und nicht mehr fragen, ist das eigentlich auch Gottes Wille? Oder dass wir Menschen auf den Thron setzen, den inneren Thron, und uns in Sorgen um sie drehen. Dann ist das auch so, dass ich etwas vergöttere, was dann eine falsche Macht in meinem Herzen entfaltet. Dagegen verwehrt sich dieses Gebot. Das dritte Gebot, du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen. Das ist ein Gebot, das begegnet uns, glaube ich, immer wieder, dass Menschen das übertreten, indem sie sagen, ach Gott, oder ach Jesus, nein. Ich bin immer ganz vorsichtig im Formulieren, es sperrt sich da in mir was, aber nur zur Demonstration. Viele Menschen sind ganz schnell dabei, den Namen Gottes zu missbrauchen. Und dagegen verwehrt sich das Gebot. Wir sollen in Ehrfurcht über Gott reden und Gott hat einen Namen und will mit diesem Namen angeredet werden. Also ins Positive gewendet, ich mache das immer wieder mal, nicht jedes Mal, aber immer wieder, wenn ich meine Gebetszeit habe, dass ich dann die Namen Gottes am Alphabet entlang aufzähle. Gott, der Allmächtige, der Barmherzige, Christus, der Diener von uns allen, der, dem die Ehre gebührt, der Friedefürst, der Gnädige, der Heiland, der Immanuel, Jesus, der König, der Lebende, der Mächtige und so weiter. Also bis das ganze Alphabet durch. Und so Gott anzubeten, das ist was Wunderschönes. Also so in Ehrfurcht über Gott sprechen. Und dann das vierte Gebot, das heißt den Feiertag heiligen. Na, ein ganz wichtiges Gebot in der Postmoderne, wo ja im Prinzip die Werktage und die Festtage ineinander verschwimmen und wir keinen Sonntag oder viele keinen Sonntag mehr gestalten. Wir haben Nachbarn, die jeden Sonntag im Garten graben und schaffen und arbeiten. Du sollst den Feiertag heiligen, heißt, du brauchst auch eine Unterbrechung deines Alltags. Du brauchst Zeit für Gott. Du darfst Pause machen. Du definierst dich nicht durch deine Leistung. Und du brauchst diese Tankstelle, wo die Seele vor Gott zur Ruhe kommt. Ich muss am Sonntag nicht das Auto waschen und ich muss nicht Bügelwäsche machen und ich muss nicht Wäsche waschen. Es kann mal eine Ausnahme geben, klar. Und ich muss auch nicht meinen Schreibtisch aufräumen, sondern ich darf diese Zeit vor Gott gestalten und auch anders gestalten, als ich die übrigen Tage in der Woche gestalte. Der Sonntag hat einen anderen Charakter. Es ist der Tag der Auferstehung des Herrn und diesen Tag dürfen wir so gestalten und begehen. Zeit für Gott, Zeit auch für die Familie, Dinge tun, die wir sonst nie tun können, einfach zur Ruhe kommen und sich nicht definieren über die Leistung und die Arbeit. Diesen gottgegebenen Rhythmus als Chance entdecken. Und es gibt nur natürlich Leute, die müssen sonntags arbeiten, ganz klar, die sind in diesen äußeren Zwängen drin. Aber dann brauche ich es, dass ich mir den Sonntag auch in den Alltag mitnehme. Das heißt, dass ich diese Zeit der Begegnung mit Gott anderweitig auch gestalten kann und erleben kann. Ich brauche Zeiten vor Gott, wo die Seele zur Ruhe kommt, wo sich mein Leben ordnet und klärt und ich Orientierung bekomme. Ich möchte mal ein Beispiel machen. Ich habe 3 jüngere Brüder und wir haben in einem Mehrgenerationenhaus gelebt mit 3 Großeltern, 2 Eltern und einer Großtante. Und dann haben wir manchmal so was gespielt. Wir haben Wassergläser genommen, haben die mit Wasser gefüllt und mit Sand und Erde und haben das so umgerührt. Da hatten wir so eine braune Brühe und haben gesagt, willst du mal probieren, willst du mal trinken? Nö, also alle wollten das nicht, war ja so braune Brühe. Okay, haben wir gesagt, haben wir es irgendwo hingestellt, haben wir was anderes gespielt. Dann kam man nach einer Weile zurück. Und was war passiert? Die braune Brühe war glasklar geworden. Das ganze Sediment hatte sich abgesenkt. Dieses Bild oder diese Geschichte ist für mich zum Bild geworden, was geschieht, wenn ich Zeit vor Gott habe. Meine Seele kommt zur Ruhe. Das Aufgewühlte setzt sich ab. Ich kriege wieder Durchblick und ich kriege wieder Klarheit in mein Leben hinein. Und das ist der Sinn des Sonntags oder auch der Sinn von Gebetszeiten vor Gott. Und jetzt kommt das 5. Gebot. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, auf dass du lange lebst in dem Land, das der Herr, dein Gott, dir geben wird. Jetzt frage ich Sie nochmal, erinnern Sie sich noch, was ich vorhin gesagt habe über die 2 Tafeln? Die erste Tafel bezieht sich auf das Verhältnis zwischen Gott und Mensch und die zweite Tafel auf das Verhältnis zwischen Mensch und Mensch. Stimmt es dann überhaupt? Ja, natürlich. Das wird ein ganz neues Licht auf die Beziehung zwischen Eltern und Kindern. Denn mit unserem Elternsein sollen wir ein Bild von Gott vermitteln oder vermitteln wir ein Bild von Gott. Und das ist tatsächlich auch so. Das haben auch die Psychologen inzwischen herausgefunden, dass Kinder die Eltern vergöttern. Nein, nur bis zur Pubertät, dann nicht mehr, ist ja klar. Aber kleine Kinder empfinden ihre Eltern als Götter. Wenn Sie sich selber mal zurückversetzen in die Zeit, als Sie so 2-3 Jahre alt waren, das kann man gut machen, wir tragen diese Erinnerungsbilder in uns, und an Ihre Eltern denken, das waren die, die keine Fehler machen. Die machen alles richtig. Und wenn Sie aus heutiger Sicht gesehen doch Fehler gemacht haben, natürlich machen Eltern immer Fehler, gar keine Frage, und ich mich dabei irgendwie schlecht gefühlt habe, dann muss die Schuld für das schlechte Gefühl bei mir liegen und nicht bei den Eltern. Das macht es im Extrem ausgezogen so schwierig, Missbrauch aufzuarbeiten, weil man ja immer meint, man sei selber dran schuld, dass einem das passiert ist und nicht, dass andere an einem schuldig geworden sind. Und das ist schwierig, das erstmal auseinanderhalten zu können. Das heißt, Eltern vermitteln ein Bild von Gott. Wie ist Gott? Ist Gott willkürlich, despotisch, strafend, abweisend, kalt, wütend, voller Rachegedanken, einer, vor dem man Angst haben muss und vor dem man sich in Sicherheit bringen muss? Oder ist Gott wertschätzend, liebevoll, fürsorglich, Geborgenheit schenkend, mir Schutz geben und mir zu helfen für mein Leben? Wie ist Gott? So was ganz Wesentliches. Und falls unser Gottesbild durch die Eltern zerstört worden ist, darf es auch wieder heil werden. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Das ist das, was Christus auch tun kann und will, dass er unser Gottesbild wieder heilt. Ich hatte eine interessante Begegnung vor einiger Zeit mit einem Mann, der hat sich so nach dem Vortrag mit mir unterhalten über Gott und hat mit mir so diskutiert, dass Gott ja schrecklich sei und so weit weg und mit dem könnte man ja eh nichts anfangen und was gibt es denn überhaupt und so. So ging das eine Weile hin und her und dann habe ich ihn gefragt, darf ich Sie mal was ganz Persönliches fragen? Und dann sagte er, ja klar. Dann habe ich ihn gefragt, was haben Sie denn für eine Beziehung zu Ihrem Vater gehabt oder haben Sie? Und dann sagt er eine ganz furchtbare. Mein Vater war Alkoholiker und wir mussten uns immer in Sicherheit bringen und wir hatten immer Angst vor ihm. Und mein Vater ist ein ganz schrecklicher Mensch gewesen und ich bin überhaupt nicht versöhnt mit ihm. dann habe ich so gesagt, sehen Sie, das ist der Grund, warum Sie so über Gott denken. Das Vater, die Vatererfahrung prägt unser Gottesbild. Zum Glück muss das nicht so bleiben. Zum Glück können die Elternbotschaften überschrieben werden mit neuen Botschaften. Das ist das, wie Heilung geschieht. Dass wir Gott kennenlernen als einen, der so Vater für uns ist, wie wir es zutiefst brauchen. Dass er uns der Vater ist, den wir vielleicht nie gehabt haben. Und der so unsere Seele auch heil machen kann. Könnte ich jetzt einige Beispiele auch aus der Beratungsarbeit erzählen, was für ein großes Geschenk passiert mit Menschen, wenn Christus oder Gott zum Vater wird für Menschen, die ein zerstörtes Vaterbild hatten, wie sie dann darin auch heil werden. Und deswegen sagt dieses Gebot, das ist kein erhobener Zeigefinger gegenüber Kindern, du sollst aber deinen Vater und deine Mutter ehren, sondern das ist ein Gebot erstmal an die Eltern, erziehe sie so, dass sie dich auch ehren können. Und dass du ein Gottesbild vermittelst, das deinen Kindern eine Basis für ihr Leben gibt, wo sie sicher und voller Vertrauen durchs Leben gehen können. Und dann bedeutet dieses Gebot auch, das kann man genau erkennen, wenn man es richtig liest, es ist ein Hinweis auf die Fortsetzung der Generationen, auf dass du lange lebst in dem Land, das der Herr dein Gott dir geben wird. Denn so wie wir mit unseren Eltern umgehen, legen wir unseren Kindern ein Bild dafür, wie sie einmal mit uns umgehen werden. Das ist mit diesem Gebot auch gemeint. In deinem Stil, wie du mit deinen Eltern umgehst, prägst du deine Kinder, wie sie einmal mit dir umgehen werden. Letzter Hinweis noch bei diesem Gebot, den ich persönlich noch ganz wichtig finde. Eltern ehren heißt nicht, Eltern zu Gehorsam verpflichtet sein. Das ist ein Riesenunterschied. Wenn ich erwachsen bin, muss ich meinen Eltern nicht mehr gehorchen, sondern Gott mehr gehorchen als den Menschen. Das, was Gott mir sagt, kann sehr wohl anders sein, als das, was die Eltern von mir erwarten oder wünschen. Und es ist die Frage, wem bin ich gehorsam? Und das ist ein Thema, das ist nicht immer ganz einfach. Man sieht es zum Beispiel auch sehr deutlich an Jesus und seiner Mutter, wie Jesus seiner Mutter ganz klar Grenzen gesetzt hat und gesagt, es geht dich nichts an. Die Klärung des Generationenverhältnisses kann man unter anderem an dem ablesen, wie Jesus mit seiner Mutter umgegangen ist. Sich ganz klar abgrenzen und Eltern müssen loslassen, Kinder sich selbst überlassen oder Gott überlassen und ihnen zutrauen, dass sie ihren Weg finden werden und dass sie auch aus den Fehlern lernen und dass ich nicht mehr verantwortlich bin, wenn meine Kinder erwachsen sind, dafür, wie sie ihr Leben gestalten und dass ich mich auch nicht mehr einzumischen habe. Denn das ist ja oft lieb gemeint von Eltern, aber letztendlich kontraproduktiv und überhaupt nicht hilfreich, wenn Eltern dann in eine junge Ehe oder eine junge Familie dauernd reinreden, aber das darfst du so nicht machen, oh, was habt ihr denn da gemacht, oh, so geht es ja nicht und oh, das ist ja peinlich für uns als Eltern, was ihr da so macht. Das widerspricht dem Verständnis der Bibel, wie Generationen miteinander umgehen sollen. Wir müssen einander loslassen und einander die Verantwortung überlassen, beide Seiten, und vertrauen, dass Gott die jeweils anderen auch führt und leitet. Und ganz klar abgrenzen, so wie Jesus das auch getan hat. Es geht dich nichts an. Es ist nicht deine Sache. Und das finde ich sehr hilfreich, dass wir diese Geschichte in der Bibel haben. Sehr ermutigend. Also interessant, dieses fünfte Gebot, ja? Auf der Tafel zwischen dem Verhältnis zwischen Gott und Mensch. Und jetzt kommt das Verhältnis Mensch zu Mensch. Das sechste Gebot, du sollst nicht töten, also Leben schützen, Rücksichtnahme, Schwache schützen, in Liebe und Würde, in Wertschätzung miteinander umgehen, zur Konfliktfähigkeit und zum Frieden erziehen. Da könnte man jetzt ganz, ganz viel noch dazu sagen. Auch das ungeborene Leben schützen gehört damit dazu. Das ist ein Gebot, das ganz wichtig ist, der Schutz des menschlichen Lebens an erster Stelle in der Beziehung zwischen den Menschen. Und das zweite auf dieser Tafel, du sollst nicht Ehe brechen. Die Ehe ist das Zweitwichtigste. Nach dem Leben kommt die Ehe. So einen hohen Stellenwert hat Ehe in Gottes Augen. Und es ist seine gute Idee, dass er uns die Ehe gegeben hat. Sein Wunsch gewesen, dass Mann und Frau in Frieden miteinander leben und dass sie miteinander Abbild Gottes sind. Und das bedeutet auch, und da gibt die Bibel sehr gute, klare Hinweise, der Ehepartner braucht den ersten Platz im Herzen, damit Ehe gelingt. Nicht die Eltern, nicht die Schwiegereltern, nicht die Kinder, nicht die Arbeitskollegen, nicht der Beruf, nicht das Hobby, sondern der Ehepartner soll den allerersten Platz im Herzen haben. Und dann kommt erst ganz lang gar nichts. Und dann kommen die anderen Sachen auch irgendwann. Sobald diese Reihenfolge missachtet wird, das kann man schon in der Schöpfungsgeschichte finden, 1. Mose 1, verlassen, anhangen, eins werden. Sobald diese Reihenfolge missachtet wird, wird es schwierig in einer Ehe. Wir brauchen diese Hinweise von Gott und sie sind so hilfreich für das Miteinander von Mann und Frau. Mann sein und Frau sein vermittelt Gottes Art. Gott schuf Mann und Frau als sein Ebenbild. In Mann und Frau und in ihrem Miteinander wird deutlich, wer und wie Gott ist. Sexuelle Identität wird geprägt durch Vater und Mutter und deren Umgang miteinander. Das habe ich mal sehr stark als Kontrapunkt gesetzt in dieser ganzen Debatte um Homosexualität. Und dann brauchen wir für eine Ehe, dass sie gelingt, Versöhnungsbereitschaft. Wir brauchen es, dass wir nach Streit oder Konflikten zum Frieden finden, dass wir uns versöhnen und vor allem, dass wir miteinander unterwegs sind unter der Herrschaft von Christus. Nicht einer soll über den anderen herrschen, sondern Christus soll über uns herrschen. So kann Ehe gelingen. Steht in Epheser übrigens, Epheser 5. Ordnet euch einander unter in der Furcht Christi. Und dazu brauchen wir natürlich auch eine positive Streitkultur, keine Frage. Dass wir nicht die Konflikte unter den Teppich kehren, sondern dass wir bereit sind, Dinge auch anzusprechen, die schwierig sind oder mit denen wir nicht zurechtkommen. Das 8. Gebot, du sollst nicht stehlen, das ist der Schutz des Eigentums. Interessant, wenn man nochmal die Parole der 68 anschaut, Eigentum ist Diebstahl. Nee, sagt die Bibel, Eigentum ist wichtig, gehört zur Identität eines Menschen dazu. Es ist nur dann falsch, wenn es uns beherrscht und wenn unser Herz sozusagen vom Reichtum oder von der Suche nach Reichtum geprägt ist. Aber an sich ist erstmal das, was zu uns dazugehört, das, was wir haben an Möbeln, Kleidern, Büchern, Autos und so weiter, das ist Ausdruck unserer Identität. Und das ist erstmal wichtig. Und das ist eine Aufforderung zum Schutz des Eigentums des anderen, also zur Ehrlichkeit, das Eigentum des anderen achten, auch lernen, miteinander zu teilen und zu geben und auch einander Freude zu machen. Das alles gehört zu diesem Gebot dazu. Da könnte man jetzt noch viel anderes sagen über Steuererklärung und so weiter. Da können Sie selber einfach auch weiterdenken, was das für mich persönlich noch bedeutet. Das 9. Gebot, du sollst kein falsches Zeugnis reden über deinen Nächsten oder falsches Zeugnis ablegen. Das ist der Schutz des Rufes, also das ist der Wert, der Ruf des Nächsten. Das heißt, dass wir wahrhaftig und ehrlich miteinander umgehen und dem, was wir über andere sagen und auch in Einfühlsamkeit. Es gibt ja schon Mitmenschen, die uns echt Schwierigkeiten machen oder die uns vielleicht hier stehen oder wo wir vielleicht auch total wütend oder zornig auf dich sein können. Das gibt es ja, oder? Ehrlicherweise. Keine Frage. Und es gibt auch Menschen, an denen wir leiden, die vielleicht immer so aggressiv sind oder gemein sind oder lieblos sind. Dieses Gebot möchte uns dazu auffordern, am Feld mal über die Mauer hinüberzuschauen der Aggressivität. Menschen, die viel aggressiv sind oder die sehr schwierig sind, sind meistens auch sehr verletzte Menschen. Und es ist gut, wenn wir das wissen, dass Verletzungen oft oder die Aggressionen ein Schutz sind vor den Verletzungen im Leben eines Menschen. Und dann zu fragen, warum ist der andere so, kann eine hilfreiche Frage sein, um nicht mehr über ihn zu richten oder falsch über ihn daherzuziehen oder über ihn zu lästern. Wir Frauen sind da gut drin. Sondern zu fragen, was bestimmt diesen Menschen, woran leidet er möglicherweise auch. Und dann auch lernen, auch wenn wir immer Probleme mit anderen Menschen haben, auch Positives zu entdecken und zu formulieren und auch das zu thematisieren. Und für schwierige Menschen beten. Ich habe da mal ein sehr markantes Erlebnis gehabt. Wir hatten schon lange her, unsere Kinder sind ja alle schon selber Eltern, aber als unsere Kinder in der Schule waren, da stand ein Klassenlehrerwechsel an und ich hörte dann davon, von einer Lehrerin, die Lehrerin werden sollte bei unserer Tochter und alle haben schon innerlich die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen, es wird ganz schrecklich werden und so war es am Anfang auch. Und dann habe ich die Klasse sozusagen zusammengerufen, bei uns in unserem Pfarrgarten war viel Platz und habe dann mit denen vereinbart, jeden Tag macht jemand anderes was Nettes für die Lehrerin und sagt ihr was Nettes oder tut ihr was Gutes. Und dann haben wir auch gebetet für die Lehrerin. Und das Interessante war, diese Lehrerin hat sich in kürzester Zeit so verändert, ob das jetzt durch das, was die Kinder ihr getan haben, oder durch die Fürbitte oder beides, das wissen wir nicht, aber es ist richtig aufgefallen, auch im Kollegium. Und ich möchte da Mut machen, egal wer das jetzt ist, für schwierige Menschen zu beten. Diesen Rat gibt Jesus. Und das ist aus psychologischer Sicht ein hervorragender Rat. Denn wenn ich schwierige Menschen habe, mit denen ich unterwegs bin, besteht die Gefahr, dass ich ganz schnell zum Opfer werde. Dass ich mich sozusagen in Opfergefühle hineinbegebe. Opfergefühle wären Rache, ich räche mich an dem, oder Schadenfreude, das geschieht da aber jetzt recht. Das ist ein negatives Gefühl, das unserer Seele schadet. Oder auch Opfergefühle sind Hass und Wut auf andere Menschen. Oder das Opfergefühl kann sein, naja, mir geschieht es ja gerade recht, ich bin ja sowieso nichts wert. Das ist ja mal so typisch, dass mir sowas passiert. Was anderes habe ich ja auch nicht erwartet. Auch das ist ein Opfergefühl. Jesus gibt den Rat für schwierige Menschen, in der Bibel dann als Feinde bezeichnet, sie zu segnen und für sie zu beten und ihnen Gutes zu tun. Ein hervorragender Rat. Denn dadurch gerate ich nicht in die Opferfalle, sondern ich stelle mich mit Jesus souverän drüber und muss nicht von diesen Opfergefühlen, diesen negativen Gefühlen beherrscht sein. All das gehört in dieses Gebot mit hinein. Und das 10. Gebot, das man auseinandergenommen hat, du sollst nicht begehren, deines nächsten Frau, Knecht, Magd, Esel, noch alles, was dein Nächster hat, ist ein Gebot gegen das Vergleichen. Wir brauchen uns nicht zu vergleichen, um glücklich zu sein, oder müssen nicht meinen, wir seien glücklicher, wenn wir hätten, was andere haben, sondern wir sollen lernen zu danken für das, was in unserem Leben ist. Die Dankbarkeit ist der Schlüssel zur Zufriedenheit. Durch Dankbarkeit und anderen etwas gönnen können, kehrt Zufriedenheit ins eigene Leben ein. Und das ist das, was Gott uns schenken möchte, dass wir dankbare Menschen sind, dass wir auf das haben, was wir Gutes im Leben haben. Und da haben wir doch vieles, auch wenn vieles schwer ist im Leben und immer wieder Konflikte und Probleme da sind oder gesundheitliche Probleme oder Verluste da sind. Aber es gibt immer auch Dinge, wofür wir dankbar sein können. Und es ist eine Frage nach der Blickrichtung. Wohin wende ich meine Augen oder mein Herz? Worauf orientiere ich mich? Und da gibt dieses Gebot eine große Hilfestellung, dass es uns dazu auffordert, dankbar zu sein und zufrieden zu sein und nicht nach dem zu schielen, was andere haben, was die letztendlich ja auch nicht wirklich glücklicher macht. Das denken wir ja nur so. Sie merken vielleicht, die 10 Gebote sind eine ganz hervorragende Antwort auf die Fragen der Postmoderne. Ganz viele Themen, die in der Postmoderne uns beschäftigen, kommen darin vor und können uns helfen, wenn wir uns daran orientieren, im Leben zurechtzukommen, wie so ein Geländer. Klar kann es sein, dass wir an einzelnen Geboten scheitern oder gescheitert sind. Das ist auch immer wieder so in unserem Leben. Das heißt nicht, wir müssen uns anstrengen, um ideal zu werden, sondern das heißt, das ist das Geländer, an dem ich entlang gehen möchte. Und wenn ich scheitere, dann darf ich mich Christus zuwenden, der Scheitern nach Scheitern Neuanfang gibt und der nach Schuldvergebung schenkt und der nach Verlusten wieder neue Hoffnung und Trost gibt. Und das ist was ganz wichtig, dass wir das nie aus den Augen verlieren. Es geht nicht darum, ideal zu werden und alles richtig zu machen, sondern es geht darum, die Richtung zu kennen und an der Hand dessen zu gehen, der uns dann auch noch hält, wenn wir mal abrutschen oder die falsche Richtung eingeschlagen haben. Und mit diesem Herrn dürfen wir unterwegs sein. Und das ist es, was unser Leben letztendlich total wertvoll macht, dass wir wissen, wir sind aufgefangen, wir sind gehalten. Auch in den dunkelsten Tälern des Lebens ist er da und lässt uns nicht los und führt uns hinaus durch das dunkle Tal zu seiner Hoffnung, zu seinem Frieden und zu seinem Licht. Und das wünsche ich Ihnen allen von Herzen. Vielen Dank fürs Zuhören.